Vis-à-vis.
Bei Ihr Plan für Deutschland haben wir heute zu Gast die Spitzenkandidatin der brandenburgischen FDP, Linda Teuteberg. Sie ist geboren in Königs Wusterhausen, 43 Jahre alt, von Beruf Rechtsanwältin und seit dem Jahr 2000 FDP-Mitglied. Sie wurde 2019 Generalsekretärin der Partei, blieb es aber nicht lange, sondern stellte bereits im Jahr darauf ihr Amt nach, wie es heißt, Zwistigkeit mit Parteichef Lindner zur Verfügung. Schönen guten Abend, Frau Teuteberg. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Grüße Sie.
Vielleicht ein kurzes, schnelles Warm-up. Ergänzen Sie doch bitte mal. Der bayerische Vorschlag, die Finanzierung des 58-Euro-Tickets nur vom Bund bezahlen zu lassen, ist aus meiner Sicht
falsch. Auch die Länder sind hier in der Verantwortung.
Weniger Datenschutz für KI-Anwendungen in Deutschland bedeutet für mich als Liberale
Etwas, was man nicht pauschal beantworten kann. Wir brauchen auch Regulierung von KI, aber wir müssen auch die Chancen sehen und deshalb das sehr genau abwägen.
Wenn die FDP an der 5%-Hürde am 23. Februar scheitert, werde ich
Irgendetwas anderes gut machen können, denn ich habe eine ordentliche Ausbildung und einen ordentlichen Beruf. Aber ich will Deutschland dienen und bewerbe mich deshalb erneut um ein Mandat im Deutschen Bundestag.
Oder auf jeden Fall ein sehr viel ruhigeres Leben. Wo trifft denn die FDP das Lebensgefühl der Menschen in Deutschland gerade? Weil das ist ja ihr Anliegen, sagen Sie.
Ja. Ich treffe ganz viele Menschen, die unsere Sorge teilen, dass wir eine Wirtschaftswende dringend brauchen. Das war ja auch der Hauptgrund, weshalb wir diese Koalition beendet haben, weil da kein Konsens darüber war, wie wir der zugespitzten Wirtschaftskrise in unserem Land begegnen. Wir sagen, wir brauchen dringend hier Maßnahmen zur Entlastung, wieder Vertrauen darin, dass sich in Deutschland Anstrengungen, Investitionen lohnen. Mhm. Das ist uns ein dringendes Anliegen. Und wir brauchen auch dringend die Wende in der Migrationspolitik, dass Migration rechtsstaatlich geordnet und begrenzt wird. Und das, finde ich, sind die Hauptthemen auch für diese Bundestagswahl.
Sie haben einen sehr dynamischen Slogan. Alles lässt sich ändern. Das haben wir ja alle erlebt. Sie beim jähen Ende beispielsweise der Ampel oder am Ende Ihrer kurzen Karriere als Generalsekretärin oder wir gemeinsam als Nation auch 1989. Nehmen Sie denn wahr, dass Ihre Partei bei grundlegenden Werten wie Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und auch tatsächlich Aufrichtigkeit gerade weniger Zustimmung genießt, als Sie es sich wünschen?
Also alles lässt sich ändern. Damit drücken wir etwas Wichtiges aus. Ich finde, was manche vergessen haben, dass es in der Demokratie auch darum geht, mit den friedlichen demokratischen Mitteln, die wir haben, dazu gehören Wahlen und Abstimmungen, auch Politik ändern zu können. Was wir nicht ändern wollen, ist die Liberalität dieser Bundesrepublik, dass das ein weltoffenes, rechtsstaatliches, demokratisches Land bleibt. Und da kämpfen wir um Zustimmung und bekommen die auch zunehmend.
Nehmen Sie denn auch wahr, dass es Kritik an Ihrer Partei gibt?
Also natürlich gibt es die.
Vermehrt im Vergleich zu vorher?
Es gibt Kritik, es gibt aber auch Kritik an der Ampel. Und es gibt genauso viele Menschen, die es auch gut finden, dass wir das beendet haben, damit wir nämlich jetzt den Bürgerinnen und Bürgern diese Freiheit und Verantwortung, ich sage bewusst auch Verantwortung geben, für Deutschland früher diese Richtungsentscheidung zu treffen. Denn diese Wirtschaftskrise hätten wir nicht noch ein Dreivierteljahr aussitzen können.
Bleiben wir trotzdem bei dem Motto, alles lässt sich ändern. Was wollen Sie denn für den Fall, dass Sie über die 5%-Hürde kämen, als erstes ändern in Deutschland?
Wir wollen ganz schnell Maßnahmen ergreifen, dass die Menschen von der Arbeitnehmerin, dem Arbeitnehmer über die Freiberufler, die Unternehmer sehen, dass wir ernst machen mit Bürokratieabbau und Entlastung auch bei Steuern und Abgaben, dass wir die Leistungsfreude und die Wertschätzung für Leistungen in allen Bereichen stärken, damit wieder in Deutschland investiert wird, dass wir das jetzt stoppen, diese Deindustrialisierung Deutschlands, wenn wir nicht in diesen nächsten 4 Jahren, und zwar mit schnellen Signalen, die Standortbedingungen hier in Deutschland deutlich verbessern, dann sind wir in einem Tief, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Und deshalb müssen wir hier umsteuern.
Sie sitzen auch gerade in einem Tief, was die Umfragen angeht. Sie haben noch 12 Tage. Sehen Sie eine Großtat, die Sie vollbringen könnten, um das zu ändern, um über die 5%-Hürde zu kommen?
Ich vertraue auf die Verantwortung von Menschen, die nachdenken jetzt, was sind die Optionen und ihre Verantwortung auch bei der Wahlentscheidung. Und gerade wenn Sie auf Umfragen schauen, dann sehen Sie, dass es ohne eine liberale Kraft im Deutschen Bundestag ärmer würde. Viele reden von Vielfalt
in Sonntagsreden. Müssen Sie ja noch einen Merz erzählen.
Das hat er ja schon mal zugestanden, aber ich erwarte ja nicht, dass andere für uns werben. Wir haben gute Inhalte, mit denen wir antreten. Aber es ist doch so, es gibt eine Wechselstimmung in Deutschland. Viele Menschen waren doch mit der Ampel extrem unzufrieden. Und wenn Sie jetzt die Umfragen sich ansehen, dann würde Herr Merz ja sogar eine Kenia-Koalition sonst machen müssen mit Rot und Grün, also mit genau den politischen Kräften, die für das Weiter-so stehen. Ein Politikwechsel für Wirtschaftswende und Migrationswende gibt es nur, wenn wir dabei sind. Und das erkennen auch immer mehr Menschen.
Jedenfalls, wenn es ums Essen geht, ist Herr Merz ja knauserig. Der will Ihnen nichts vom Kuchen abgeben, hat er auch schon gesagt. Lieber die 4%, die Ihnen noch gebühren. Gebühren, gerade aus Sicht der Wähler, möchte er selber einbehalten. Aber bei Nichteinzug hat der Bundestagsvize Wolfgang Kubi gesagt, das Ende der Partei würde nahen. Sind Sie denn gänzlich unverschuldet in Not geraten?
Das ist gar nicht die Frage. Ich mache mir keine Gedanken darum, was aus uns wird, sondern es geht jetzt tatsächlich darum, in welche Richtung dieses Land nimmt. Und da ist ganz klar, es gibt gerade so viele, die von der politischen Mitte reden. Die Mitte ist übrigens keine Wanderdüne, die man mal beliebig nach links verschieben kann, sondern ohne Freie Demokraten im Deutschen Bundestag gäbe es gar keine Politik der Mitte dann, sondern die CDU würde von Rot und Grün zu einem Weiter-so gebracht in der Politik. Und wir wollen streiten dafür, auch im nächsten Deutschen Bundestag, dass wir diese Wende zu Wettbewerbsfähigkeit für unser Land wieder und zu einer rechtsstaatlichen Ordnung der Migration hinbekommen. Und das ist unser politisches Angebot. Und ich erlebe ganz viele Menschen, die genau das wollen.
Sehen Sie denn eine Einzelverantwortung von Christian Lindner? Weil Sie sprechen gerade von sich als ganzer Partei. Christian Lindner ist ja Ihre prominente Figur und hat sich da in besonderer Weise hervorgetan.
Er ist Bundesvorsitzender, er war Finanzminister und wir treten mit ihm als Spitzenkandidat an zu dieser Bundestagswahl und wir haben 16 Spitzenkandidaten in den Bundesländern. Deshalb bin ich hier als Brandenburgerin bei Ihnen.
Also keine Kritik an Herrn Lindner an der Stelle?
Das ist jetzt gerade gar nicht die Frage. Sie werden an jedem Kritik genauso wie Stärken finden und wir haben uns aus guten Gründen entschieden und wir treten an mit unserem Spitzenkandidaten bundesweit Christian Lindner und ich erneut als freiheitsliebende Brandenburgerin Und da erlebe ich auch viel Zuspruch dafür.
Ich muss Ihnen jetzt was zumuten, von dem ich annehme, dass Sie es nicht mögen, nämlich das Etikett der FDP als Partei der Reichen oder als Besserverdienenden. Das ist etwas, was normalerweise Ihnen von den Kritikern angetragen wird. Mhm. Wenn man die Steuerkonzepte vergleicht, die Sie zum Anschlag bringen wollen, dann fällt tatsächlich auf, dass die FDP hauptsächlich die Wohlhabende entlastet. Warum?
Mhm. Nee, das stimmt schon nicht. Wenn man sich die Berechnung des Steuerzahlerbundes anguckt, der hat von FDP, SPD, CDU die Konzepte für verschiedene Musterhaushalte durchgerechnet. AfD, BSW und Grüne waren ihm zu unkonkret. Dann entlasten wir in allen Gruppen und entgegen der linken Erzählung auch insbesondere bei kleinen und mittleren Einkommen. Aber wir wollen grundsätzlich natürlich viele Gruppen in Deutschland entlasten, aber gerade kleine und mittlere Einkommen werden bei uns entlastet, unter anderem indem wir eine deutliche Erhöhung des Grundfreibetrages, und die ist natürlich gerade für Geringverdiener, die überhaupt erst reinkommen in die Einkommensteuer, wichtig auf 1.000 Euro im Jahr, und es gibt viele weitere Vorschläge. Also es stimmt einfach nicht, aber dass wir nicht kleine und Mittelverdiener entlasten wollen.
Gut, dann halten wir zumindest mal Ihre Aussage gegen die Informationen, die ich hier habe. Zum Beispiel
Steuerzahlerbund hat das berechnet.
Ja, vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim kommt folgende Berechnung. Alleinverdienender Ehepaar mit einem Bruttojahreseinkommen von 40.000 Euro hätte rund 1.600 Euro weniger. Das ist dann schon deutlich anders bei den Einkommen von 60.000 Euro. Und richtig lukrativ wird es für den
Das ZEW, wenn Sie das gerade da zitieren, ist zum Teil widerlegt, weil die auch Annahmen treffen, die nicht in unserem Wahlprogramm stehen, zum Beispiel Wohngeld abzuschaffen oder anderes. Ja. Also wirklich sollte man sich nicht auf diese Berechnung verlassen. Ich empfehle wirklich, den Steuerzahlerbund sich mal anzusehen.
Okay, Sie wollen auch nicht, dass ich jetzt die letzte Zahl noch vorlese, weil da geht es tatsächlich beim Alleinverdiener-Ehepaar mit zwei Kindern und einem Bruttoeinkommen von 180.000 Euro. Die bekämen dann 12.000 Euro mehr ausbezahlt. Ist das in Ihrem Sinne?
Wir wollen viele entlasten und ich sage noch mal, ich lasse mich auf das ZEW nicht ein, weil es nachweislich auch Annahmen trifft, die nicht in unserem Programm stehen. Aber auch, ja, wer 180.000 Euro verdient und sehr viel Steuern zahlt, auch da ist eine Entlastung durchaus sinnvoll, weil wir insgesamt ein Hochsteuerland sind. Und deshalb das Konzept der Liberalen ist nachlesbar, auch beim Steuerzahlerbund, entlastet alle Einkommensgruppen, die Steuern zahlen, die etwas leisten in unserem Land und insbesondere kleine und mittlere Einkommen.
Okay, also bei der Einkommenssteuer und der Unternehmenssteuerung, wollen Sie mehr oder weniger auch reduzieren, den Soli auch weg, was ja ohnehin sozusagen nur die Besserverdienenden trifft, weil alle anderen zahlen ja schon nicht mehr.
Nein, das betrifft auch den Handwerksmeister und andere. Die Einkommensteuer ist gerade für Menschen, die selbst haften, die selbst ein Gewerbe, einen Handwerksbetrieb leiten, die zahlen, für die ist die Einkommensteuer die betriebliche Steuer. Und da ist das ganz wichtig, auch zu entlasten. Ja. Und es ist im Übrigen auch verfassungsrechtlich geboten.
Trotzdem kommt man unterm Strich, jedenfalls das DEW, von einem Fehlbetrag von 130 Milliarden Euro. Das ist also ein konkretes und großes Finanzloch. Und wenn jetzt Ihr Parteichef Christian Lindner selber die Ampel hat platzen lassen, tatsächlich wegen des unseriösen Umgangs mit Finanzen der SPD und auch der Grünen, und er selbst reißt aber diese gigantischen Löcher, also da frage ich mich dann schon, wie nehmen Sie das wahr?
Ich weiß, dass was wir uns nicht leisten können, ist wirtschaftspolitisch so weiterzumachen und nicht unser Steuersystem dafür fit zu machen, Wachstum zu beflügeln. Wir müssen konsequente Wirtschaftswende bedeutet für uns, dass wir alles unterlassen müssen, ob Bürokratie und übermäßige Abgaben, was Wachstum bremst, und alles unternehmen müssen, was Wachstum stärkt. Und insofern, Sie haben die Erzählung tatsächlich von Kanzler Scholz, die ist in sich zusammengebrochen, die Ukraine als Vorwand zu nehmen, weil er 15 Milliarden Euro zusätzliche verfassungswidrige Schulden aufnehmen wollte, ja, was nicht mit uns nicht zu machen war. Wir haben übrigens gerade im Deutschen Bundestag mit einer schwarz-gelben Mehrheit durch Enthaltung von Rot-Grün, denen angeblich die Ukraine so wichtig ist, die 3 Milliarden für die nötige Luftverteidigung, für die Verteidigung der Menschen, die gerade bombardiert werden, locker gemacht aus dem laufenden Haushalt, nämlich als überplanmäßige Ausgabe. Das kann man ordentlich im Parlament beschließen. Wir haben zugestimmt als Schwarz-Gelb. Rot-Grün hat sich enthalten, AfD und BSW dagegen. Das wundert alles nicht. Aber die Erzählung von Herrn Scholz und Frau Baerbock, die kriegt da Risse.
Also müssen wir beide nach der Sendung noch mal nachrechnen gehen, unsere Quellen prüfen. Vielen herzlichen Dank. Hier steht Wort gegen Wort. Also Grippewelle aber hin und her. Wir sind beide einigermaßen fit. Der Rest der Republik liegt zum Teil brach. Christian Lindner moniert, dass es in Deutschland so viele Krankmeldungen gäbe wie noch nie zuvor und schlägt vor, man möge doch zu dem Regelwerk der Vor-Corona-Zeit zurückkehren. Das heißt also keine telefonische und digitale Krankmeldung. Eine gute Idee?
Durchaus. Das ist eine gute Idee. Ich glaube nur nicht, dass es der Hauptfokus allein ist unserer Maßnahmen, die wir brauchen. Ich habe den Eindruck, dass viele die Lage noch nicht ganz verstanden haben. Ob es der Kanzler ist, der gestern erst noch wieder sagt, ja, es ist was los im Duell zur Wirtschaftslage. Das klingt immer noch nicht der Lage angemessen. Vorgestern. Zum Wirtschaftswarntag ist er nicht erschienen. Und sonst meinte er, das sei einfach ein allgemeines Klagen der Wirtschaft. Ich erlebe viele Menschen und gerade hier im Osten unseres Landes, ich bin selber Brandenburgerin durch und durch, weiß ich, dass die Menschen wissen, dass Wertschöpfung keine Selbstverständlichkeit ist und Deindustrialisierung eine Gefahr für unseren Wohlstand. Und deshalb schlagen wir Dinge vor, damit wieder Investitionen nach Deutschland kommen. Wir haben einen riesigen Abfluss von Investitionen und einen angekündigten Abbau von Arbeitsplätzen. Verstanden. Und das wollen wir umkehren.
Trotzdem ist ja für Arbeitnehmer, würde dann doch schon ein anderer Wind wehen. Also der Chef des Versicherungskonzerns Allianz, Oliver Bethe, geht ja noch ein Stück weiter und der schlägt vor, ein anderes Verfahren, um die Zahl der Krankmeldungen zu reduzieren und sagt beispielsweise kein Lohn am ersten Krankheitstag, also Karenztage. Wie stehen Sie dazu?
Ich finde, das ist ein diskussionswürdiger Vorschlag. Es geht doch darum, dass einerseits Menschen, die krank sind, die werden mehr als einen Karenztag brauchen und werden auch vom Arzt krankgeschrieben werden. Die sollen weiter Schutz bekommen. Aber es sorgt dafür, dass nicht ohne Not Menschen ganz schnell einfach sich krank melden. Aber ich glaube, dass es wirklich an den Fragen unseres Landes gerade vorbeigeht, das irgendwie zum Horrorszenario zu machen.
Nee, das ist ja nicht das Horrorszenario. Es geht ja nur sozusagen um ein ganzes Spektrum von einzelnen Maßnahmen, die wir sozusagen in diesem Gespräch jetzt miteinander besprechen. Ja. Und da ist ja die Frage, ob Sie das gut finden oder nicht. Also ich als Arbeitnehmer,
ich kann mir das vorstellen, aber es ist jetzt nicht Teil unseres Programms. Ich finde es aber diskussionswürdig.
Zur Diskussion der Mietpreisbremse kommen wir jetzt auch. Wir bleiben noch ein bisschen ganz kurz beim Geld, bevor wir zu den großen globalpolitischen Fragen kommen. Die soll über das Jahr 2025 aus Ihrer Sicht nicht verlängert werden. Warum?
Weil die Hauptfrage ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass wieder Vertrauen darauf ist, dass es sich lohnt zu investieren. Das gilt auch beim Wohnungsbau. Es muss wieder attraktiver und vor allem leichter überhaupt finanzierbar werden, zu bauen und zu vermieten. Das muss auch wieder Freude machen. Das ist durch viele Maßnahmen verteuert worden, auch durch viele politische Maßnahmen. Mhm. Und hier brauchen wir auch viel Bürokratieabbau, viele Maßnahmen, um politisch nicht noch das Wohnen zu verteuern, sondern das Bauen anzuregen.
Ich höre schon den Einwand bei der nächsten Frage, aber da geht es tatsächlich auch noch mal um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da fällt uns auf, das spielt im Wahlkampf eigentlich kaum eine Rolle, ist aber doch eigentlich ein wirklich wichtiger Treiber in der Wirtschaft. Was sagen Sie dazu?
Das ist auch wichtig. Ich glaube aber, dass viele Menschen auch wissen, dass gerade diese Prioritätensetzung zu sagen, dass es überhaupt zukunftsträchtige, gut bezahlte Arbeitsplätze gibt, das ist eben erstmal auch sehr wichtig. Und ich finde, es wäre unseriös, wenn man sagt, man sollte nicht Prioritäten setzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, über Wirtschaft und Migration gründlich genug zu debattieren. Deshalb fallen die anderen Themen nicht hinten runter. Aber gerade übrigens, damit wir vieles finanzieren können, ist die Wirtschaftswende dringend notwendig. Ob es unsere Verteidigung ist, die dringend nötig ist, unsere Freiheit auch gegen Putin zu verteidigen und die europäische Friedensordnung, ob es Investitionen in Klimaschutz, in Bildung sind, dafür müssen wir wirtschaftlich stark bleiben und da ist viel zu tun.
Dann habe ich jetzt ein Thema, von dem Sie selber gesagt haben, das ist jetzt aber mal wichtig, nämlich das Thema Migration. Und da haben Sie ja persönlich dem sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz zugestimmt, das die CDU vorgelegt hat. Wo unterscheiden sich eigentlich Ihre Positionen der FDP oder vielleicht auch nur Ihre von denen der AfD und der Union?
Also ich werde jetzt nicht deren Programm auswerten, aber in dem Zustrombegrenzungsgesetz stehen gute Sachen, die übrigens alle Ministerpräsidenten in Deutschland beschlossen haben, einschließlich auch SPD- und Grünen-Ministerpräsidenten. Dinge wie den Familiennachzug auf Härtefälle zu begrenzen, das hatten wir schon mal in Deutschland und das ist auch geboten angesichts der Zahlen, der Bundespolizei zusätzliche Kompetenzen zu geben, dass sie selbst auch Abschiebehaft beantragen kann. Das wird dann ja immer noch von der Justiz geprüft, aber dass sie eigenständig Anträge stellen kann. Das sind Dinge, die dringend sinnvoll, notwendig sind und die werden nicht falsch dadurch, dass ihnen auch Leute, mit denen man nichts zu tun hat, zustimmen.
Sie haben gerade gesagt, das hatten wir ja schon mal. Sie spielen auf die Zeit in den 1993 an, als die Diskussion um das Einwanderungsgesetz auch schon mal da war.
Und da hatten wir einen großen Kompromiss zur Änderung des Grundgesetzes. Ja. Ich meine, die Eingrenzung des Familiennachzuges, die gab es unter einer großen Koalition, in der übrigens Herr Scholz Minister war auch. Sie kann nicht rechtswidrig sein. Sie ist auch nicht rechtswidrig, sondern sie ist machbar. Und jetzt stellt sich die Frage, ob Rot-Grün eigentlich das politische Ziel überhaupt teilt, die Migration zu begrenzen. Und das offenbar nicht. Und das hat die Abstimmung leider gezeigt. Wir wollen, dass wir aus der demokratischen Mitte heraus den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, Migration wollen wir rechtsstaatlich auch begrenzen. Denn die aktuelle Situation überfordert unser Land.
Sie haben trotzdem aber als Partei in den 90er Jahren neben der, sagen wir mal, kritischen Äußerung und der Änderung des Grundgesetzes auch einen gleichzeitigen Vorschlag vorgelegt, wie ein modernes Einwanderungsgesetz werden könnte.
Dafür setzen wir uns auch ein.
Den Teil vermissen wir in der aktuellen Diskussion. Deshalb in aller Kürze.
Deshalb haben wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen in der letzten Legislaturperiode. Nur übrigens jedes moderne Einwanderungsland, wenn Sie sich das ansehen, gerade auch die klassischen Einwanderungsländer, die regulieren viel stärker, wer in ihr Land zuziehen darf. Wir haben im letzten Jahr auch entgegen der Beteuerung von Herrn Scholz, Frau Faeser, Frau Baerbock, den vierthöchsten Zugang in der Geschichte dieser Bundesrepublik gehabt an Asylbewerbern. Und der Rückgang ist nur im Verhältnis zu einem Rekordjahr. Und deshalb müssen wir da jetzt etwas tun. Gerade wer unsere Gesellschaft zusammenhalten will, wer ihre innere Sicherheit und Liberalität gewährleisten will, der muss da jetzt etwas tun. Unser Land ist mit dem Status quo überfordert. Und zwar nicht nur operativ, auch sozial und kulturell.
Wenn es darum geht, dass die FDP unverzichtbar sei, werden immer die Granden der FDP bemüht. Da sind beispielsweise dann Gerhard Baum, Hildegard Hamm-Brücher oder Hans-Dietrich Genscher. Wo sind denn die Granden der FDP gerade, die gerade nicht nur das Wirtschaftsliberale, sondern auch das Sozialliberale verkörpern?
Also zum einen, rechtsstaatliche Ordnung von Migration ist aktiver Einsatz für Demokratie. Unkontrollierte Migration ist eine Demokratiegefährdung erster Ordnung, weil Sie sich mal bewusst machen müssen, was macht das eigentlich mit Menschen, mit ihrem Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat, wenn sie ihn bei einem zentralen Thema als machtlos und handlungsunfähig erleben. Deshalb ist es völlig legitim, es ist ein Dienst an der Demokratie zu zeigen, dass aus der demokratischen Mitte heraus hier wirksame Maßnahmen ergriffen werden. Und übrigens Hans-Dietrich Genscher, der mich auch 2009 im Wahlkampf in Brandenburg unterstützt hat, dem ich immer noch sehr verehre, der war ein großer Europäer und es ist entgegen der Erzählung von Herrn Scholz und anderen doch zutiefst im europäischen Interesse, dass der größte Staat in der Mitte Europas, Deutschland, Migration rechtsstaatlich ordnet und begrenzt, um seine innere Sicherheit und Liberalität zu gewährleisten. Die meisten in Europa wollen das übrigens. Deutschland ist hier eher der Bremser. Frau Baerbock und die Grünen, die haben in Brüssel nicht zugestimmt, dem europäischen Asylkompromiss, für den sie sich jetzt vermeintlich einsetzen. Wir müssen hier eher vorangehen, wirklich die Außengrenzen schützen. Das wollen auch die Polen, mit denen wir übrigens viel enger zusammenarbeiten sollten.
So, einmal müssen wir trotzdem noch mal als natürliche Intelligenz über die künstliche Intelligenz sprechen, weil sagen, das größte Land in Europa im Zentrum selber soll ja auch mehr eine tragende Rolle spielen beim Ausbau und Ansiedlung der künstlichen Intelligenz. Auf dem Treffen in Paris wurden gestern Milliarden Euro Investitionen letztlich versprochen. Was braucht es tatsächlich denn aus Ihrer Sicht, um Europa zum Treiber und nicht zum Getriebenen in Sachen KI zu machen?
Das ist zum einen, dass wir bei der Regulierung immer beides sehen, nicht nur Risiken, auch Chancen einer Technologie und übrigens auch, dass wir dafür sorgen, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass sich überhaupt große Plattformen, neue Unternehmen in Europa auch in Größenordnung entwickeln können. Dazu müssen wir eher auch übrigens noch bessere Kapitalmarktbedingungen schaffen und dass bei uns Gründer, Unternehmensgründer gute Finanzierungsbedingungen finden und auch Größe entwickeln können.
Ja. Sie haben jetzt noch zwei Sätze. Also das Programm wurde auch schon dargestellt. Aber wenn Sie über die 5%-Hürde kommen, möglicherweise auch in eine Regierungsbeteiligung, wie sieht dann nach einer Legislaturperiode dieses Land aus? Was verändern Sie?
Wir stoppen diesen Abfluss von Investitionen, diese Krisenstimmung, dass Menschen nicht mehr Vertrauen haben. Wir schaffen das begründete Vertrauen wieder, dass sich hier Anstrengungen und Investitionen lohnen. Und wir erhalten den gesellschaftlichen Zusammenhalt, indem wir zeigen, es macht einen Unterschied, ob jemand einen Asylanspruch hat oder nicht. Und bleiben weltoffen, auch für die Menschen, die Bedingungen unseres Einwanderungsgesetzes erfüllen, die wir auf unserem Arbeitsmarkt wollen.
Danke.
Auch dafür brauchen wir die Akzeptanz.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.